Das Weltwirtschaftsforum in Davos, das größte Globalistentreffen des Jahres, es ging vergangene Woche über die Bühne. Und während Trump viele irritierte und die Szene bestimmte, wurden Big Tech und KI-Agenda auf Nebenbühnen ungeniert vorgetragen und die Erkenntnisse daraus müssen wir mitnehmen. Was mir aber besonders wichtig ist, Ihnen heute den Blick für eine großartige Chance zu schärfen, denn im scheinbaren Chaos des internationalen Machtkampfes ergibt sich für die Souveränität Europas eine große Chance, eine Jahrhundertchance, wie ich meine. Wir werden uns heute ansehen, wie die Errichtung des digitalen Gefängnisses beim WEF vorangetrieben wurde, wie die Computer und die künstliche Intelligenz alles übernehmen sollen und alles steuern sollen, wie dazu passend die Zensur weiter verschärft wird, um jede Gegenstimme zu unterdrücken und warum sich dennoch, für viele unbemerkt, ein Zeitfenster, eine große Chance für die Souveränität Europas ergibt. Aber alles der Reihe nach. Trump hat den Anspruch der USA beim WEF-Globalisten-Treffen in Davos einmal mehr klargemacht und wir haben das bei Auf 1 letzte Woche in Echtzeit eingeordnet und kommentiert. Es findet eine Aufteilung der Welt statt unter den Großmächten. Die USA sichern ihre Hemisphäre, ihren Machtbereich, sichern sich Ressourcen und strategische Stützpunkte. Von Venezuela über Grönland bis zum Iran und im Gegenzug bekommen Russen und Chinesen freie Hand in ihren Regionen und die EU-Politiker, sie stehen mit offenen Mündern planlos daneben und wirken wie billige Statisten. Über diese globale Machtaufteilung zwischen USA, China und Russland möchte ich heute nicht schwerpunktmäßig sprechen. Auch möchte ich nicht sprechen über den bizarren Wiederaufbauplan für Gaza, der Teil dieser Strategie ist, sondern heute sprechen wir über das, was bei den Trump-Festspielen in Davos fast untergegangen wäre, nämlich was sich unter Larry Fink, dem Boss von BlackRock und nach dem Abgang von Klaus Schwab, dem neuen starken Mann beim WEF, als dominantes Thema der diesjährigen Befehlsausgabe in Davos manifestierte. Fink trat nun offiziell in die erste Reihe, moderierte viele Panels persönlich, stampfte nebenbei im Vorbeigehen den Klimaschwindel ein und stand dann mit Elon Musk und Donald Trump auf der Bühne. Sein Unternehmen BlackRock investiert weltweit in die extreme Digitalisierung. Und wen wundert es dann, dass das Programm durchzogen war mit der digitalen Agenda 2030? Jetzt könnte man einwenden, ja, Trump und Larry Fink hätten doch die grüne Transformation, die Energiewende, den Klimaschwindel beendet und ja auch LGBTQ oder Multikulti seien kein großes Thema mehr gewesen. Ja, das ist durchaus richtig, aber der Kern der Agenda 2030, die Übernahme der Konzerne weltweit und die Kontrolle der Menschen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz, das alles geht ungebremst weiter und das war auch Schwerpunkt dieses Jahr in Davos. Elon Musk sagte im Gespräch mit Larry Fink von BlackRock, in wenigen Monaten beginnt der Verkauf von humanoiden Robotern. Sehen Sie.
Nun, humanoide Robotik wird sich sehr schnell weiterentwickeln. Wir haben einige der Tesla Optimus Roboter, die einfache Aufgaben in der Fabrik erledigen. Wir gehen davon aus, dass sie noch in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, komplexere Aufgaben übernehmen und in einer industriellen Umgebung eingesetzt werden. Und dass wir irgendwann im nächsten Jahr humanoide Roboter anbieten und verkaufen werden. Wenn wir zuversichtlich sind, dass sie äußerst zuverlässig und sicher sind. Die Funktionsvielfalt ist sehr hoch. Man kann ihn im Grunde alles machen lassen, was man will.
Und Yuval Noah Harari, seit Jahrzehnten prominenter Berater und Redner beim WEF, sprach einmal öfter über die künstliche Intelligenz KI.
Do you know? As far as putting words in order is concerned, AI already thinks better than many of us. Therefore, anything made of words will be taken over by AI. If laws are made of words, then AI will take over the legal system. If books are just combinations of words, then AI will take over books. If religion is built from words, then AI will take over religion. This is particularly true of religions based on books, like Islam, Christianity, or Judaism. Judaism calls itself the religion of the book, and it grants ultimate authority not to humans, but to words in books. Humans have authority in Judaism not because of our experiences, but only because we learn words in books. Now, no human can read and remember all the words in all the Jewish books, but AI can easily do that. What happens to a religion of the book when the greatest expert on the holy book is an AI?
Und jetzt noch ein letztes kurzes Video zur Erinnerung. Das sagte Harari 2020.
Just imagine North Korea in 20 years, when everybody has to wear a biometric bracelet which constantly monitors your blood pressure, your heart rate, your brain activity 24 hours a day. You listen to a speech on the radio by the great leader, and they know what you actually feel. You can clap your hands and smile, but if you're angry, they know you'll be in the gulag tomorrow morning.
Die Übernahme der künstlichen Intelligenz ist deshalb so entscheidend, weil die Menschen mit diesem Instrument in Zukunft total überwacht, manipuliert, gesteuert werden und weil sie im Laufe der Jahre sogar von den Maschinen ersetzt werden sollen. Also sehen wir uns das genauer an, weil es tatsächlich sehr wichtig ist, Schritt für Schritt. Ein wichtiges, entscheidendes Ziel der Geheimdienste weltweit seit Jahrhunderten ist es herauszufinden, was die Menschen denken, was die Menschen wirklich denken, wie sie ticken, ob sie der Obrigkeit vertrauen, wie man sie manipulieren kann und wie man potenzielle Feinde frühzeitig ausschalten kann. In Hollywood wurden manche Filme darüber gemacht. Und jetzt steht diese Möglichkeit, das Denken und das Fühlen zu erkennen in greifbarer Nähe. Und zwar, indem sie die Computer, die künstliche Intelligenz mit den Menschen verschmelzen lassen. Zehntausende Menschen weltweit lassen sich bereits jetzt Mikrochips unter die Haut implantieren, um ihre Kreditkarte buchstäblich in der Hand zu haben, unter der Haut zu haben. Es ist ja praktisch, nur mehr die Hand bei der Supermarktkasse hinzuhalten, um bezahlen zu können. Die meisten nutzen für diesen Zweck noch ihre Smartphones. Doch alle Beobachter sind sich einig, in wenigen Jahren verschmilzt das Smartphone mit den Menschen immer mehr. Ein Zwischenschritt ist, über kleinere Dinge wie eine Smartwatch, eine Uhr, die auch unseren Herzschlag misst, die unsere Schritte misst, die vorgibt, unsere Gesundheit zu überwachen, oder über spezielle Brillen, die eine Schnittstelle zum Internet herstellen können, oder vieles andere mehr. Und immer schneller werden diese Instrumente in die Körper der Menschen wandern, was wir uns heute mit heutigem Stand noch kaum vorstellen können. Harari sagt es unmissverständlich, KI ist die neue Weltmacht. Oder besser gesagt, wer die KI programmiert und kontrolliert, der ist die neue Weltmacht. Die Götter von morgen, das schrieb Harari schon vor vielen Jahren, sitzen in Silicon Valley, dort wo programmiert wird, dort wo die Superrechner stehen. Sie erschaffen die Wirklichkeit von morgen. Und dass Computer, KI und Biologie verschmelzen, das ist deren Endziel. Das ist der Transhumanismus, die Überwindung des biologischen Menschen. KI und Mensch sollen miteinander verschmelzen. Lassen Sie uns noch genauer hinsehen. Schon heute sind hunderttausende Menschen unfähig, ohne KI auszukommen, obwohl sie erst seit wenigen Monaten im Einsatz ist. Sie fragen die KI alles. Sie lassen die KI lebenswichtige Entscheidungen fällen. Sie sprechen mit der KI über ihre Ängste, über Sorgen. Ja, sie verlieben sich auch oft in die KI und wir stehen nur am Anfang einer gigantischen Entwicklung. Eine Entwicklung, die die Menschen laut jüngsten Studien auch jetzt schon dümmer macht. Denn der unbedarfte Nutzer fragt die KI unkritisch und glaubt der KI alles, was sie ausspuckt. Informationen werden gefiltert, eine alleingültige Meinung wird vorgegeben. Sie erinnern sich sicher, wie das mit den Navigationsgeräten im Auto am Beginn war. Die Menschen sind in Gräben gefahren, sie sind Treppen hinuntergefahren, weil es ja das Navigationsgerät gesagt hat, sie haben blind vertraut. Und Bei der KI ist es schlimmer, bei der KI geht es um alle Lebensbereiche. Wer hier naiv vertraut, wird verblöden und er wird manipuliert. Er merkt es nicht einmal. Und wenn wir dann restlos von der KI abhängig sind, wenn wir auch biologisch verbunden sind, dann sind wir in der Matrix. Und das klingt krank, ja, und das ist es auch. Und in dieser Zukunft, und sie dauert keine 20 Jahre mehr, werden 90% aller Arbeitsplätze von Robotern und der KI ersetzt werden. Auch das klingt eigenartig. Vor einigen Jahren sagte mir noch ein Rechtsanwalt, ich mit meinem Studium werde so schnell nicht von einem Computer ersetzt werden. Und schon heute befragen tausende Unternehmen zuerst die verfügbaren KI-Tools, ehe sie einen teuren Rechtsanwalt anrufen, der jedes Telefonat mit horrenden Stundensätzen abrechnet. Taxis, Busfahrer, LKWs, viele werden ersetzt durch selbstfahrende, smarte Fahrzeuge. Die Kassierer im Supermarkt, sie alle werden wegrationalisiert. Durch Kassen, an denen man selbst bezahlen muss, oder durch Roboter. Und so geht es mit nahezu allen anderen Branchen weiter. Haben Sie schon einmal ein Lager von Amazon gesehen? Amazon testet solche humanoiden Roboter seit vielen Jahren. Bei Amazon sollen in den nächsten Jahren 75% der Handgriffe durch Roboter ersetzt werden und das entspricht etwa 500.000 Jobs. Derzeit hat das Unternehmen bereits über 1 Million Roboter, meist nicht humanoide Roboter, im Einsatz, was rund 1,5 Millionen Mitarbeiter entspricht. Die künstliche Intelligenz und der Computer übernehmen das Denken. Die Roboter und Maschinen übernehmen die Handgriffe. Und dadurch werden die Menschen arbeitslos. Vorbereitung von 1 Milliarde Menschen auf die Wirtschaft von morgen. Ganz aktuelle Schlagzeile von der Webseite des WEF. Und seit Jahren thematisiert das Globalistentreffen in Davos. Milliarden werden ihre Jobs verlieren und damit für die Gewinninteressen der Konzerne schlichtweg nutzlos. Ja, in einer Welt, wo es nur um Gewinnmaximierung und Gier geht, sind arbeitslose Menschen per se nutzlos. Yuval Noah Harari, den wir vorhin gesehen haben, er schreibt wörtlich in einem seiner Bücher, massenhaft Menschen ohne jeden ökonomischen, politischen oder auch nur künstlerischen Wert, die nichts zum Wohlstand, zur Macht und zur Ehre der Gesellschaft beitragen. Diese nutzlose Klasse, sie wird nicht nur beschäftigungslos, sondern gar nicht mehr beschäftigbar sein. Die Zukunft dieser nutzlosen Klasse wäre, Zitat Harari, nur vom guten Willen einer kleinen Elite abhängig. Und wenn es zu einer Krise kommt, was passiert dann? Wieder ein Zitat von Harari in der Krise. Dann wäre es ziemlich verführerisch und nicht besonders schwer, die überflüssigen Menschen einfach über Bord zu werfen. 2022 habe ich in meinem Buch Transhumanismus festgestellt, die Transhumanisten führen einen Krieg gegen die Menschheit. Und dieser Krieg wird nun für immer mehr Menschen sichtbar, spürbar. Vor wenigen Jahren war das noch völlig abstrakt. Heute kommt es als Realität immer schneller näher. Wenn Elon Musk davon spricht, dass bald die ersten humanoiden, menschenähnlichen Roboter an die Masse im Handel verkauft werden, damit sie uns im Haushalt helfen, dann ist alles im Zeitplan. Der Google-Chefentwickler und Transhumanist Ray Kurzweil, er sagte menschliche Roboter für spätestens 2029, 2030 voraus. Zitat Kurzweil, ich wage vorauszusagen, dass die Maschine der Zukunft wie ein selbstbewusstes Wesen auftreten wird. Meine unbeirrbare Prognose ist, dass es zu einer solchen Begegnung das erste Mal im Jahr 2029 kommen wird und sie in der Mitte der 2030er zu einem alltäglichen Ereignis werden, also die Roboter. Alles ist sozusagen voll im Zeitplan. Hinderlich sind da nur die Selbstdenker, die Aufgewachten, speziell in Europa. Und deshalb war natürlich die Zensur, gerade die Zensur in Europa in Davos, ein großes Thema. Schon wenige Tage im Vorfeld veröffentlichte das WEF auf seiner Webseite den Global Risks Report 2026. Also globale Risiken wurden analysiert und dort stand prominent als eine der Hauptgefahren, Sie erraten es schon, Desinformation und falsche Information. Und Sie wissen ja, was damit gemeint ist. Zur Erinnerung, wenn Lauterbach von der nebenwirkungsfreien Impfung sprach, dann war gemäß der Impfpropaganda das eine gute und richtige Information. Und wer vor solchen Aussagen warnte, der war ein Desinformant. Mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist Orwellsche Verdrehung und der Kampf gegen abweichende Meinungen soll gemäß WEF in den Jahren 2026 bis 2028 besonders intensiv stattfinden. Der spanische Premierminister sagte beim WEF, die Anonymität im Internet müsse enden. Wir bräuchten die digitale ID und natürlich dient all das der Zensur und der Gedankenkontrolle.
Ich schlage vor, der Anonymität in den sozialen Medien ein Ende zu setzen. In unseren Ländern kann niemand mit einer Maske auf der Straße herumspazieren oder ein Auto ohne Nummernschild fahren. Niemand kann Pakete verschicken, ohne einen Ausweis vorzuzeigen oder eine Jagdwaffe kaufen, ohne seinen Namen zu nennen. Trotzdem erlauben wir es Menschen, sich frei in sozialen Netzwerken zu bewegen, ohne ihre Profile mit einer echten Identität zu verknüpfen. Dies ebnet den Weg für Fehlinformationen, Hassrede und Online-Belästigung, weil es den Einsatz von Bots erleichtert und es Menschen ermöglicht zu agieren, ohne für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Eine solche Anomalie kann nicht weiter bestehen. In einer Demokratie haben Bürger ein Recht auf Privatsphäre, nicht auf Anonymität oder Straffreiheit. Denn mit beidem wäre ein gesellschaftliches Zusammenleben unmöglich. Deshalb glaube ich, dass wir den Grundsatz der Pseudonymität als funktionierendes Element der sozialen Medien vorantreiben. Und alle diese Plattformen zwingen müssen, jedes Nutzerkonto mit einer europäischen digitalen Identitätswallet zu verknüpfen. Auf diese Weise könnten die Bürger, wenn sie wollen, Spitznamen verwenden. Im Falle einer Straftat aber wären die Behörden in der Lage, diese Spitznamen mit echten Personen in Verbindung zu bringen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Denn Rechenschaftspflicht ist kein Hindernis für die Redefreiheit. Sie ist eine wesentliche Ergänzung dazu.
Prompt nach Davos starten in Großbritannien die 15-Minuten-Städte in der Praxis. In Frankreich kommt das Social-Media-Verbot für Jugendliche, wie auch in Österreich. Wo das nun Form annimmt, wie der Kanzler Stocker verlauten lässt. Kennen Sie den Namen des österreichischen Provinzkanzlers? Haben Sie etwas Positives von ihm in letzter Zeit vernommen? Nicht? Der Mann heißt Christian Stocker und wurde von niemandem zum Bundeskanzler gewählt. Er war nicht Spitzenkandidat seiner Partei ÖVP bei der letzten Wahl. Er ersetzte nur den Wahlverlierer Nehammer und wurde dann zum Bundeskanzler gemacht, nachdem sich alle abgewählten Verliererparteien eingehängt haben, um den Wahlsieger FPÖ von der Regierungsbeteiligung auszugrenzen. Und dieser Stocker durfte nun in Davos mit den Globalisten Selfies machen und sich seine Befehle dort abholen. Und kaum zurück aus Davos schlägt er scharfe Töne an. Das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige kommt jetzt in Österreich und das sei Teil einer Kampagne gegen Desinformation zum Schutz unserer Demokratie. Alles Geschwafel über Jugendschutz, vergessen Sie das, es geht um Zensur. Aus Sicht der EU-Vertreter ist klar, warum die Zensur zunehmen muss, weil sie in diesen Jahren den Krieg vorbereiten. Und um die Europäer kriegstüchtig zu machen, muss eine totale Propaganda-Gehirnwäsche her und diese darf nicht gestört werden. Also von jetzt an totaler Kampf gegen alternative Medien, gegen freie Journalisten und gegen Freidenker und Kritiker im Allgemeinen. Wir haben es nicht anders erwartet. Friedrich Merz und von der Leyen haben deshalb natürlich die Bühne in Davos genutzt, um für die Ausführungen ihrer Kriegshetze, ihrer Aufrüstung zu werben. Hunderte Milliarden in Rüstung, nur zwei kurze Auszüge.
Wir steigern die Verteidigungsausgaben bis 2030 auf bis zu 800 Milliarden Euro. Die Mitgliedstaaten erhöhen ihre Investitionen auf Rekordniveau. Was dazu beigetragen hat, dass sich der Marktwert der europäischen Verteidigungsunternehmen seit Januar 2022 verdreifacht hat. Wir haben jetzt drei führende europäische Rüstungs-Startups, die Unicorn-Status erreicht haben. Sie arbeiten an KI-gestützter Software und Systemen für die Gefechtsaufklärung oder an fortschrittlichen Dual-Use- und Überwachungsdrohnen. Sie bringen damit auch Innovationen und Investitionen für die allgemeine europäische Rüstungstechnologie. Noch vor wenigen Jahren wäre all dies undenkbar gewesen.
Seien Sie versichert, dass sich Deutschland hier zu einer besonderen Verantwortung bekennt. Deshalb haben wir gleich zu Beginn meiner Amtszeit beschlossen, die deutschen Verteidigungsausgaben auf bis zu 5% des BIP zu erhöhen. Das ist eine enorme Steigerung. Unsere militärischen Fähigkeiten zu stärken bedeutet, unsere Souveränität zu behaupten.
Wir haben es hier bei Auf 1 schon umfangreich und mehrfach analysiert. Die EU steht vor dem Scheitern. Sie ist finanziell und moralisch bankrott und die EU-Politik verliert den Rückhalt bei den europäischen Völkern. Die kommenden Wahlen werden ihnen schwere Verluste zufügen und es ist absehbar, dass sie bald ausgetauscht werden. Und zwar ganz einfach durch Wahlen. Und deshalb wollen sie sich in einen Krieg flüchten. Ein Krieg, der alles überschattet, der alle Verbrechen vertuscht, auch die Übersterblichkeit, die tödlichen Folgen der Corona-Impfung, den finanziellen Bankrott vertuscht, all das korrupte eigene Versagen vertuscht. Und in einem Krieg wird auch nicht mehr gewählt. Es gibt keine Wahlen mehr, wie wir bei Selenskyj und der Ukraine live beobachten können. Und was nun ganz neu und entscheidend ist, die Großmächte verlieren das Interesse an Europa, eben wegen der nicht mehr ernstzunehmenden EU-Führung und den darin verstrickten Staatschefs. Aber jetzt komme ich eben zu den Gründen, warum dieser desaströse Zustand Europas gleichzeitig auch eine enorme Chance sein könnte. Eine Chance für alle freiheitsliebenden Europäer, für alle, die wahre Souveränität für Europa wollen, anstelle einer EU-Bürokratie, die immer mehr zur Unterdrückungsdiktatur mutiert. Beobachten wir zunächst die Positionen der USA. Die USA haben seit dem Zweiten Weltkrieg Europa und ganz speziell Deutschland fest im Griff. Die Geheimdienste sind im Land, die Kulturrevolution nach dem Zweiten Weltkrieg wurde vollzogen, alles wurde amerikanisiert, von der Musik bis zu den Filmen und nicht zu vergessen die transatlantischen Netzwerke, wo Politiker und Führungskräfte in den USA ausgebildet werden, um dann hier die Agenda umzusetzen. Die Gründung der Medienlandschaft in Deutschland und Österreich ist ein Ergebnis der Besatzungszeit. Zahlreiche Medien, die wir heute noch kennen, ob der Spiegel in Deutschland oder der Kurier in Österreich, wurden noch mit EU, mit US-Besatzerlizenzen gegründet. Der Einfluss der USA war und ist enorm. Und in Deutschland sind immer noch US-Soldaten in eigenen Stützpunkten stationiert, von wo aus weltweit Killerdrohnen gesteuert werden und der deutsche Steuerzahler hunderte Millionen in die US-Truppen versenken darf. Und jetzt mit Trump ist seit einem Jahr vieles anders geworden. Und während J.D. Vance und Elon Musk oder auch Trump selbst immer wieder vorgeprescht sind, um Deutschland und die EU zu maßregeln, sie zu kritisieren, etwa auch für die Migrationspolitik, für die Klimapolitik und so weiter, so verlieren die USA erkennbar das Interesse. Mit Trumps Vorgehen in Grönland und all seinen Äußerungen gegen die EU, der offenen Verachtung von Frankreichs Staatschef Macron, zeigt er ganz klar, sein Interesse an der NATO und sein Interesse an der EU nimmt rapide ab. Auch hat er kein Interesse mehr an einem Ukraine-Krieg. Trump, so werden wir vermutlich bald erleben, könnte Selenskyj fallen lassen. Trump hat nämlich ganz andere Baustellen, die ihm geopolitisch viel wichtiger zu sein scheinen und die er auch aktiv angegangen ist. Baustellen, die alle ein massives militärisches Konfliktpotenzial binden.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die USA haben auf den gesamten Globus verteilt anstehende militärische Konflikte. Ja, sie haben sprichwörtlich alle Hände voll zu tun und sie müssen ihre Augen und Ohren überall haben. Diese Landkarte, sie soll uns helfen, das in 2 Minuten kurz zu visualisieren, damit uns der Umfang klar wird, wie viele schwelende Konflikte es für die USA derzeit auf der ganzen Welt gibt. Zum Ersten hätten wir hier China ganz im Osten gelegen. Natürlich China, das ist der Endkampf, das ist der militärische Endkampf, der wirtschaftliche Krieg, der bereits tobt. Es ist nicht wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren bereits hier ein großer militärischer Krieg ausbricht. Und es geht aber weit über den Zankapfel Taiwan hinaus. Es ist die wirtschaftliche Konfrontation, die ins Haus steht. Dann gehen wir weiter und kommen zum Iran. Beim Iran hatten wir erst im letzten Sommer groß angelegte Bombenangriffe, die Schlachtschiffe jetzt vor der iranischen Küste. Wir wissen, dieser Konflikt schwelt. Wir haben weiter den Irak gleich daneben. Im Irak eine Dauerkonfliktzone für die USA. Seit Jahrzehnten wird dort Krieg geführt. Die letzten Luftschläge sind keine 2 Jahre her. Wir haben Syrien anschließend. In Syrien gab es erst im Dezember letzte Bombardements als Vergeltungsschläge auf ermordete US-Soldaten vor Ort. Ja, und Gaza und Israel, das haben wir nun in der Karte gar nicht ausgeschildert, dass dieser Konflikt steht. Es ist noch nicht festgeschrieben, dass dieser Konflikt beendet ist, denn es ist nicht klar, dass die Palästinenser, die jetzt ethnisch gesäubert und plattgewalzt wurden, den Bau von Luxus-Penthäusern widerstandslos einfach hinnehmen werden. Und wenn US-Investoren um Trump, Schwiegersohn Kushner dort mit den Prunkbauten beginnen, könnte es durchaus Bedarf für US-Militär vor Ort geben. Ja, und der Jemen, seit Jahrzehnten Luftschläge der USA im Jemen. Gerade unter Trump wurden diese Luftschläge massiv ausgebaut. Alleine 339 Strikes im vergangenen Frühjahr durch Trump persönlich angeordnet. Somalia. In Somalia haben wir ebenso Drohneneinsätze, Luftangriffe 2025 inklusive Weihnachtsstrikes. Weitere Interventionen sind hochwahrscheinlich. Wir bleiben in Afrika und gehen rüber auf Nigeria. In Nigeria gab es am Weihnachtstag, am 25. Dezember, erst vor wenigen Wochen Luftschläge der USA in Nigeria. Die Ukraine als Konfliktzone, Trump will diesen Krieg nicht, Biden und Obama haben ihn begonnen. Er hat gesagt, er wird ihn beenden, aber dieser Konflikt ist keineswegs schon beendet. Und wenn wir weitergehen, haben wir natürlich Grönland als Zankapfel, als aktuellen Zankapfel. Man muss nicht viel dazu sagen. Grönland wurden militärische Interventionen nicht gänzlich ausgeschlossen, auch wenn es derzeit nicht so aussieht. Und im Vorhof der USA in Südamerika, Kolumbien, Venezuela, Kuba und Mexiko, das sind die Konfliktpunkte, die anstehen. Und mit der Argumentation, mit der Entführung des Präsidenten von Venezuela, mit dieser Argumentation könnte man eigentlich überall hier militärische Konflikte lostreten oder Präsidenten einfach entführen. Es ist jedenfalls klar, dass dort Konflikte anstehen und gegen diese Staaten konkret wurden auch Drohungen seitens der USA ausgesprochen. Also Konflikte auf der ganzen Welt verteilt. Die USA haben daher kein gesteigertes Interesse mehr an der NATO und an Europa. Und das öffnet ein historisches Zeitfenster. War in den letzten Jahrzehnten der Fokus auf Europa gerichtet, so gibt es jetzt andere Baustellen weltweit. Und in dieser Phase werden die USA nichts gegen einen Machtwechsel in Europa einzuwenden haben. So ist zumindest anzunehmen, gerade bei einem aktuellen politischen Personal, mit dem die USA ja auch kein gutes Einvernehmen haben. Wenn Trump keine Zeit mehr für die EU hat und er auch kein Interesse mehr an den EU-Vasallen hat, dann ist das für die EU-Vasallen und Lakaien eine brutale Identitätskrise, aber zugleich eine große Chance für jene Europäer und Deutschen, die wahre Souveränität wollen, die sich nicht an Washington und nicht an Moskau verkaufen wollen. Und wie die Russen das sehen, das ist schon seit längerer Zeit sonnenklar. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte über die EU-Politiker im Allgemeinen, das gesamte System der internationalen Beziehungen leidet unter der Degeneration und Inkompetenz der Politiker, die in Europa an der Macht sind. Und dieser entscheidende Sprecher der russischen Regierung sagt über die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, weder wir, also die Russen, noch die Amerikaner werden jemals etwas mit ihr besprechen. Das ist offensichtlich. Was soll man also tun? Man muss nur warten, bis sie geht. Also nochmal, die Russen sprechen nicht einmal mit den EU-Außenbeauftragten. Sie warten, bis sie weg sind. Warum sollte auch Putin ein Interesse an dieser EU haben? Massenmigration, wirtschaftliche Fehlentscheidungen seit Jahren, ein Kontinent am Abgrund. Das ist für Russland kein brauchbarer Partner mehr. Das war ja womöglich, das ist er nicht mehr. Und die Schlussfolgerung daraus, das ist einfach, keine relevante Großmacht auf der Welt würde den EU-Führern auch nur eine Träne nachweinen. Alle haben deren Inkompetenz und die woken moralischen Zeigefinger restlos satt. Jeder hat genug von den EU-Clowns, jeder und natürlich auch immer mehr Europäer selbst. Würde es also in den nächsten Jahren einen radikalen Politikeraustausch in den europäischen Regierungen geben, gäbe es keinen Aufschrei in der Welt, höchstens einen Aufschrei der Erleichterung. Eine Wende würde zu keinem Abbruch der Beziehungen führen. Das wird ja immer an die Wand gemalt, dass das passieren könnte. Die Russen sprechen jetzt schon nicht mit den EU-Politikern. Schlimmer kann es nicht werden. Alice Weidler etwa sagte klar, sie würde den Gesprächskanal Richtung Russland wieder öffnen. Sie würde Verhandlungen wieder aufnehmen, eventuell Partnerschaften anstreben. Und Elon Musk, als Vertrauter von Donald Trump auf der anderen Seite des Ozeans, sagte unmissverständlich, dass er die AfD keineswegs als Gefahr sieht, im Gegenteil. Warum ist das wichtig? Bislang waren zumindest die USA äußerst dominant. Hätte unter Biden oder Obama eine Partei außerhalb des Parteienkartells, des transatlantischen Parteienkartells, die nächste Regierung gebildet, dann wäre es zu massiven Protesten bis hin zu umfangreichen Sanktionen gekommen. In Österreich hat man es im Jahr 2000 gesehen. Im Jahr 2000, als Jörg Haider in die österreichische Regierung gewählt wurde. Er wurde von den Österreichern demokratisch im Zuge einer Nationalratswahl gewählt. Es gab nicht nur Sanktionen der EU-Mitgliedstaaten, der tollen Freunde. Es gab auch einen Sturm der Entrüstung aus den USA mit allen nie öffentlich ausgesprochenen folgenschweren Drohungen. Die USA zogen ihren Botschafter aus Wien ab. Und um Schlimmeres von Österreich abzuwenden, sah sich Jörg Haider damals zum Rücktritt gezwungen. Dieser diplomatische und wirtschaftliche Angriff würde derzeit vermutlich ausbleiben. Und das öffnet ein entscheidendes Zeitfenster. Ein Argument gegen eine rechte Politwende war stets, eine rechte Partei wie die AfD oder die FPÖ, sie würden unsere Länder politisch auf der internationalen Bühne isolieren. Das Gegenteil ist heute mit den EU-Politikern der Fall. Die woken EU-Vasallen, diese Globalisten-Marionetten, sie zerstören Europa und sie isolieren unsere Länder und bringen uns in eine äußerst bedrohliche, gefährliche Lage. Wir können in Europa nicht bestimmen, was Trump oder was Putin tun werden. Wir können nicht beeinflussen, ob sie uns heimlich oder offen schaden wollen, ob sie uns offensiv bekämpfen oder liebend umarmen wollen. Aber wir können uns selbst verändern. Das ist bei jedem zwischenmenschlichen Konflikt so. Es ist auch bei Völkern so. Es ist auch in der Politik so. Sind die aktuellen europäischen Rechtsparteien die einzige Lösung? Sie werden jedenfalls bei entscheidenden Punkten eine Wende anbahnen, wie bei Migration, wie beim Klimawahn, wie beim Krieg, wo sie nach derzeitigem Stand nicht mitgehen werden. Vielleicht sind sie auch nicht die letzte Lösung für viele Menschen, sondern nur ein Eisbrecher, ein Ausdruck der Veränderung, dass die Europäer zu sich selbst finden. Was wir tun, ist die Missstände aufzuzeigen, die Chancen aufzuzeigen. Das können wir jetzt noch tun. Die Zensur wird brutaler, gerade in diesem Jahr geht es Schlag auf Schlag. In der Vorkriegszeit sollen alle alternativen Medien und die sozialen Medien platt gemacht werden, doch jetzt können wir die Menschen noch wachrütteln. Jetzt können wir was tun. Und bei Corona haben wir gesehen, dass selbstbestimmte, mutige, engagierte Menschen Hunderttausende aktivieren und bewegen können. 3,5% wirklich engagierte Menschen sind nötig, damit eine kritische Masse aktiviert werden kann. Gehen wir in die Eigenverantwortung und tun wir etwas. Tun wir, was wir tun können. Weder Trump oder Putin werden Europa befreien. Auch nicht das Kreuz auf einem Mahlzettel alleine wird uns befreien. Nicht das Hoffen auf einen Erlöser. Wir alle müssen in die Eigenverantwortung und ins Handeln kommen. Denken Sie bitte darüber nach. Jeder kann etwas tun. Und wenn es viele kleine Schritte im Alltag sind. Wir können entscheiden, wie wir täglich handeln. was wir uns gefallen lassen. Wir können beeinflussen, wer uns in der Politik vertritt. Politiker sind übersetzt gesagt Volksvertreter. Sie vertreten uns und wir entscheiden, wer unsere Länder und wer Europa vertritt. Eines muss uns allen klar sein, egal was international auf uns zukommt, egal wie der Great Reset in all seinen Facetten die nächsten Jahre zerstörerisch wirken wird. Mit diesen Systempolitikern an der Spitze wird jedes Szenario noch schlimmer, noch viel, viel schlimmer. Gebückte Vasallen nimmt niemand ernst. Sie sind zum Sklavendasein geboren. Seien wir nicht gebückt und gestatten wir es auch nicht, dass solche Gestalten uns vertreten. Gestatten wir schon gar nicht, dass sie unsere Länder weiter zerstören und uns sehenden Auges in einen sinnlosen, tödlichen Krieg drängen. Wer schweigt, stimmt zu. Schweigen wir nicht länger und sehen wir die Chancen dort, wo sie sich ergeben. Ich glaube fest daran, dass sich die Menschen weltweit gegen das entstehende digitale Gefängnis wehren werden. Je näher die Bedrohung rückt, je klarer wird sie erkannt und Widerstand formiert sich. Und ich glaube fest daran, dass die Europäer sehr bald von Zerstörung, von Korruption, von Enteignung und von Krieg genug haben. Sie werden aufstehen und sie erkennen, welche Stunde es geschlagen hat.